Da war einer, der sich zerbrechen ließ von Gott, damit wir leben. Und die Bibel sagt, es sei aus Liebe geschehen. Und jetzt haben wir Angst vor ihm. Vor dem, der uns liebt, der sich selbst zerbrechen ließ. Haben wir Angst, was aus unserem Leben wird, wenn es wirklich ganz von ihm beherrscht wird. An der Stelle kommt sicher auch etwas Satanisches ans Licht. Satan ist ein wunderbarer Karikaturist, der kann ganz herrlich Karikaturen aufbauen. Eine Karikatur, die man zum Beispiel immer hört, ist die, naja, ich gehe ja nicht in die Kirche, ich bin nicht so ein scheinheiliger Frömmler, aber ich lebe praktisch, ich tue was. Ich will jetzt nicht auf jemanden schimpfen, das hört man viel zu oft. Da wird eine Karikatur eines Christen aufgebaut und daneben das Ich-Idol eines handfesten, hilfsbereiten Menschen gestellt. Das ist natürlich wieder eine Karikatur. Und in dem Vergleich der beiden schneidet natürlich dieser handfeste, hilfsbereite Mensch besser ab. Aber das tut Satan nicht nur an der Stelle, sondern er tut es auch in unseren Gedanken, indem wir uns oft vorstellen, was würde denn geschehen, wenn ich wirklich nur 100% mit Jesus Christus leben würde. Dann hat man so seine Vorstellung, was dann geschieht. Und wir meinen, diese Vorstellungen, die wir haben, das wären auch die Vorstellungen Gottes. Aber ich habe in seinem Wort gelesen, in Jesaja 55, wo es heißt, meine Wege sind nicht eure Wege, sondern so hoch der Himmel ist über der Erde, und dann kommt einfach die Überlegenheit seiner Wege. Und in Römer 11, Vers 33 steht, unausdenkbar sind seine Wege. Das heißt, wir können uns den Weg Gottes für diese kommende Woche nicht ausdenken. Und wenn wir trotzdem Vorstellungen haben, wir wissen schon, wie er aussieht, dann ist diese Vorstellung wahrscheinlich eine Karikatur. In der Bibel steht, dass Gottes Wege unausdenkbar sind. Der Feind unterschiebt uns aber irgendeine Karikatur, wir haben irgendetwas vor Augen und sagen, so wird das. Und dann setzen wir uns mit dieser Vorstellung auseinander, statt Gott zu vertrauen, dass er führt. In den Sprüchen steht, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wir meinen, wenn wir keine eigenen Pläne mehr haben, würden wir unglücklich. Die Bibel sagt, dann würdest du glücklich sein. Und ich denke an eine Frau, die um die Jahrhundertwende sich sehr um Gefangene gekümmert hat, Mathilda Frede. Und am Ende ihres Lebens sagte sie, ich bin wohl der glücklichste aller Menschen. Warum? Weil sie ganz wie Jesus Christus gelebt hat. Zu diesem Stichwort der Demut, wo es also darum geht, sich ganz Gott auszuliefern, sicher auch sich von ihm zerbrechen zu lassen, gehören nun drei Erklärungen. Die eine, sich Gott zu nahen, die Hände zu reinigen und die Herzen zu heiligen. Sich Gott nahen, was bedeutet das? Ich denke, eine Taktik des Feindes ist die, einen immer irgendwie in Betrieb zu halten. Immer auf Achse zu sein, ja nicht zur Besinnung zu kommen. Wobei das erstaunlich ist, dass das selbst bei alten Menschen der Fall sein kann, die also keine festgelegte Arbeit in einem Betrieb haben, dass sie so eingespannt sind in den Tageslauf, dass sie auch nicht zur Besinnung kommen, obwohl sie viel Zeit haben. Der Feind möchte, dass wir besinnungslos durch das Leben gehen, getrieben von ihm. Warum? Wenn wir zur Besinnung und zur Stille kommen, dann kommen wir Gott nah. Und das möchte er auf jeden Fall verhindern. Gott nahe kommen heißt Stille zu sein in der Gemeinschaft mit Gott, heißt sein Wort zu lieben, heißt das Gebet zu üben. Und noch eines, wenn man einem Menschen nahe kommen will, zum Beispiel auch als junger Mensch, wenn man sich befreunden will mit einem anderen, irgendwo interessiert man sich auch für das, was den anderen interessiert. Man versucht, die Interessen des anderen herauszubekommen. Und jetzt hätte ich eine kleine Hausaufgabe für uns. wer sie machen möchte, einmal darüber nachzudenken, was wohl die Interessen Gottes sind. Seine Interessen herauszufinden, um ihm nahe zu kommen. Das war der erste Punkt, sich Gott nähern. Und dann heißt es, er würde auch uns nahe kommen. Das ist eine schöne Sache, wenn Gott nahe ist. Der zweite Punkt, die Hände zu reinigen. Wir haben nun Kinder und immer, ehe wir essen, sagen wir, habt ihr auch die Hände gewaschen? Ah, die sind sauber. Ich sehe nichts. Ja, sind die nun sauber oder sind die nicht sauber? Man sieht tatsächlich nicht, man sieht keinen Dreck in den Händen. Manchmal sieht man ihn auch, aber meistens nicht. Ich denke, das ist auch unser Problem. Wenn wir uns so betrachten, man sieht keinen Dreck an uns. Ich meine jetzt nicht hier an den Händen, sondern so alles in Ordnung, oder? Aber wir haben inzwischen etwas über Hygiene gelernt und wir wissen, dass Bakterien oft da sind, ohne dass man sie sieht. Und wenn man meint, sie wären nicht da, dann ist man einem großen Irrtum unterlegen. Ich las in einem Buch mal früher, als die Hygiene noch nicht verbreitet war, auch in unseren Krankenhäusern nicht, und man noch nicht immer mit irgendwelchen Desinfektionsmitteln als Arzt sich die Hände gesäubert hat, dass in einem Krankenhaus, wo Frauen Kinder zur Welt brachten, viele Frauen starben. Und die Ärzte haben dann diese Leichen seziert und sind, ohne sich die Hände zu waschen, gleich zu den nächsten Frauen, die kamen, gegangen und haben sie untersucht. Und diese nächsten Frauen waren dann meistens die, die wieder starben. Warum? Das ist ganz klar. Weil sie infiziert wurden durch die Ärzte. Man sah sicherlich nichts in den Händen, aber das, was schädlich war, übertrug sich. Und so denke ich, dass es auch uns oft gehen wird, wie diesen Kindern. Wir sagen, man sieht auch nichts. Aber man müsste wissen, aus Erfahrung, auch wenn man nichts sieht, es ist trotzdem Schmutz da. Was bedeutet das praktisch? Es bedeutet auch, wenn ich mir im Moment keiner falschen Handlung bewusst bin, dass wir uns trotzdem beugen vor Gott und sagen, Herr, du siehst, wie es aussieht, ich bin unmöglich. Ich bin ständig bereit, andere Menschen zu richten. Du siehst ungute Gedanken, negative Einstellungen. Du siehst, wie ich Angst habe vor dir, statt dir zu vertrauen. Es waren nur einige Punkte und ich könnte mir vorstellen, dass sie jeden Tag da sind. Dass keiner morgens aufwacht und sagt, also, hurra, heute habe ich meinen demütigen Tag, heute bin ich ganz offen. Nur noch Jesus ist absolut der Erste. Jeden Tag die Hände reinigen, Gott um Vergebung und Reinigung bitten für diese Dinge und um Überwindung. Vielleicht heißt es aber auch praktisch, dass man manche Dinge aus der Hand legen muss, dass Gott einem zeigt, die Bücher, die du da hast, die sind nichts für dich. Die Zeitschriften, die du liest, die taugen nichts für dich. Oder andere Dinge, die du berührst und anfasst, sind nicht gut für dich. Das kann auch sein, ganz praktisch. Hände reinigen und der dritte Punkt, Herzen heiligen. Warum? Die Herzen seien in einem Zwiespalt, heißt es hier. Was ist das für ein Zwiespalt? Eigentlich sprechen wir schon die ganze Zeit darüber. Wir sagen Ja zu Gott und gleichzeitig sagen wir Nein zu ihm. Wir können Christen sein und trotzdem wie Atheisten leben. Das heißt, ich glaube an Jesus, aber in meinem Leben handle und lebe ich so, als ob er gar nicht dabei wäre. Das ist ein Zwiespalt. Und hier heißt es, den sollen wir überwinden. Wenn es zwei Möglichkeiten gibt, kann man sie nur dadurch überwinden, dass man eine ausschaltet. Wenn man die eine wählt, wird die andere ausgeschaltet. Und das hieße für uns, dass wir ganz neu einfach Jesus Christus wählen können und ihn bitten, Herr, überwinde du das Nein in mir, das gegen dich steht, und schenke, dass das Ja ganz groß wird für dich. Vielleicht kann es aber auch sein, dass in unserem Leben Bindungen da sind. Das weiß der Einzelne. Die können ganz unscheinbar sein. Der eine kann an Pralinen gebunden sein. Klingt vielleicht komisch. Der andere an Fernsehen. Der dritte, was weiß ich, in seinen Schlaf, dass er dauernd schlafen will. Der vierte an Alkohol. Der fünfte an irgendeinen Menschen. Es gibt so viele Bindungen. Und Gott möchte, dass wir davon loskommen. Dass wir für ihn frei sind und durch ihn. Kann auch sein, dass wir Entscheidungen ausgewichen sind, dass Gott uns irgendetwas deutlich gemacht hat und sagt, das wäre jetzt für dich wichtig zu tun. Und wir haben das nicht getan. Und dass Gott uns Gelegenheit gibt, das nachzuholen. Oder dass wir irgendwelche Lebensgebiete ausgeklammert haben. Haben gesagt, gut, Gott hat überall etwas zu sagen in meinem Leben, nur nicht in meiner Familie. Mein Mann hat mehr zu sagen als ich. Und als Gott. Oder, was weiß ich, irgendjemand anders. Es waren drei Punkte, sich Gott nahen, mit der Aufgabe herauszufinden, welche Interessen Gott haben könnte. Hände reinigen, auch dann, wenn man keinen Schmutz sieht. Und die Herzen heiligen, indem dieser Zwiespalt überwunden wird. Und wir Gott bitten, in uns das Nein zu überwinden, damit nur das Ja bei ihm bleibt. Dann heißt es hier sogar, wir sollen weinen und trauern und niedergeschlagen sein. Das kann man sicher nicht auf Befehl, so wie so ein Schauspieler anfängt zu weinen, weil er das geübt hat oder irgendwie Glycerintropfen da hat. Aber Gott kann das schenken, dass wir über unsere eigene Sünde und über unser Wesen betrübt werden. Eine Betrübnis, wie sie Gott will, wirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Ja, dann heißt es hier, der Feind flieht, wenn wir ihm widerstehen. Sicher muss man dazu noch sagen, die Taktik des Feindes ist, die Zuckerbrot und Peitsche anzubieten. Das heißt, auf der einen Seite stellt er sich als ein unheimlicher Feind, der mit der ganzen Brutalität vorgeht, auch unter uns. Auf der anderen Seite ist er ganz freundlich, entgegenkommend, zuvorkommend, höflich, hilfsbereit. Ich denke da an ein Beispiel, wo eine junge Frau in der UdSSR in Arbeitslager kam, als Christ, nur weil sie Christ war. Dort übel behandelt wurde, gesundheitlich ruiniert wurde und sie glaubte an Jesus, sie hielt den Glauben fest. Und ihr Name ging hier durch westliche Zeitschriften, wo gesagt wurde, guck mal, da geht einer diesen Kreuzesweg Gottes und lässt sich verfolgen und leidet. Sie hat das alles wunderbar überstanden. Aber am Ende ihres Arbeitslagers war sie gesundheitlich ziemlich fertig. Und dann kam sie in ein Krankenhaus, um wieder hochgepäppelt zu werden. Und die Ärzte in diesem Krankenhaus, die waren auf einmal nicht mehr brutal, sondern die waren ganz freundlich. Und die haben verständnisvoll mit ihr geredet. Und an der Stelle war sie fertig. Da konnte sie nicht mehr. Ja, diese Brutalität war sie gewachsen im Glauben, aber diese Freundlichkeit nicht mehr. Und da hat sie ihren Glauben an Jesus an den Nagel gehängt. Weil sie spürte, Mensch, das sind doch auch, die sind so nett und lieb zu mir. Das kann man nur nicht direkt auf uns übertragen, aber der Feind arbeitet auch bei uns genauso brutal und freundlich. Je nachdem, wie es in seine Taktik passt. Aber ihr kennt die schwächsten Punkte, wo er anzugreifen hat, bei jedem ganz genau. Und hier heißt es nicht, dass wir gegen den Feind kämpfen sollen, sondern nur ihm widerstehen. Das heißt, ihm keinen Raum geben. Und dann heißt es ganz klar, Satan flieht. Wenn ihr in unserem Leben Jesus Christus begegnet, flieht er. Da gibt es ein sehr nettes Lied, das heißt, Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unter dem Kreuze sieht. Ich möchte, dass unter uns geschehen, dass er wirklich fliehen muss. Ich denke, wo das geschieht, wird eine Gemeinde und wird ein Christ lebendig, weil Jesus Christus diesen Raum gewinnt und ausfüllt. Wenn wir jetzt nicht demütigen, dann wird Gott uns widerstehen. Und wir werden Freunde Satans sein, ob wir das wollen oder nicht. Wenn wir uns demütigen, dann werden wir dem Satan widerstehen und er wird fliehen von uns. was geschieht, wenn Gott einem Menschen widersteht? Der schärfste Widerstand, den Gott einem Menschen leisten kann, ist natürlich der, dass er kein ewiges Leben von Gott bekommt, weil er nicht bereit ist, sich zu demütigen vor ihm und Jesus aufzunehmen. Das ist sicher der äußerste Widerstand, dass ein Mensch in Gott nur seinem Richter begegnet. Aber Gott kann auch Fasten widerstehen. Wie sieht das aus? Er kann ihnen Wege verbauen im Leben. Er kann Pläne zerschlagen. Wenn Gott uns widersteht, werden wir keinen Frieden haben in uns. Wir werden keine Zuversicht haben zu ihm. Ich denke, wir werden auf die Dauer auch keine Freude am Gebet und an der Bibel haben. Unser Leben wird kein Zeugnis sein für ihn. Und es kann sein, dass eine völlige Resignation im Leben eintritt, bis hin zu dem Gedanken an einen freiwilligen Tod, wenn Gott widersteht. Aber hier heißt es, dem Demütigen schenkt er Gnade. Und was ist das, wenn er Gnade schenkt? Der Paulus sagte einmal, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wenn Gott uns Gnade schenkt, schenkt er uns zunächst Jesus in unser Leben. Und dann schenkt er uns Wesensveränderung, dass wir anfangen, Jesus ähnlich zu werden. Wenn Gott Gnade schenkt, schenkt er auch Aufträge für ihn. Er wird einen Christen nicht tatenlos lassen. Und er schenkt Frucht, das heißt auch an der Stelle eine Entfaltung von Liebe, auch von Freude und von Frieden. Und ich möchte jetzt einfach schließen mit einem Bild, was Sie vielleicht schon kennen. Das Beispiel des Wassers. Wasser sucht, wenn es fließt, immer die tiefste Stelle. Und das könnte man sagen, gilt auch für uns. Wenn wir gebeugt und leer sind vor Gott, dann wird Gottes Kraft in uns hineinfließen. Und zwar gerade an die tiefsten Stelle. Ich wiederhole noch einmal, worum es ging. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Hochmut ist eigentlich die Ursache der Sünde. Wir denken an Satan, der sich wegen seiner Schönheit überhoben hat. Auf der Seite des Menschen folgte diese Überhebung dann eine Überdrehung des Willens Gottes. Insofern ist Hochmut ständig unser Problem. Es geht darum, demütig zu werden, sich vor Gott zu beugen. Wir haben festgestellt, dass in uns ein tiefes Misstrauen ist, Gottes Leben wirklich ganz auszuliefern. Aber wenn diese drei Punkte eintreten, dass wir uns Gott nähern, die Hände reinigen und die Herzen heiligen, das heißt, Gott bitten in uns, dieses Nein zu überwinden, sodass nur das Ja übrig bleibt für ihn, dann wird Gott uns nahe sein und der Satan wird fliehen. Satan arbeitet mit Zuckerbrot und Peitsche, das heißt mit Brutalität und mit höflichem Entgegenkommen. Deshalb müssen wir ganz in der Verbindung mit Jesus leben, um hier nicht nachzugeben. Wenn Gott uns widersteht, weil wir uns nicht demütigen, kann das sich darin äußern, dass Pläne zerschlagen werden. Aber wenn Gott uns Gnade schenkt, dann ist es so, wie wenn Wasser die tiefste Stelle sucht und die Kraft Gottes in gebeugte und leere Christen hineinfließt. Und dann können wir uns sicher auch sagen, wie der Paulus das getan hat, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.